In der neuen Folge von der Audiobeweis Spezial, die WM-Edition, spreche ich mit Dominik Thalhammer, Gerald Scheiblin und Andreas Luxe über die beiden bevorstehenden Halbfinalspiele. Was sind die Trends der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko? Und was müssen die Lehren des österreichischen Nationalteams von dieser WM sein?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial, die WM-Edition. Schön, dass Sie, werte Fußballfans, wieder mit dabei sind beim Pod bzw. Podcast von Sky Sport Austria. 4 Spiele gilt es noch bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu absolvieren und es gibt noch einiges an Gesprächsbedarf. Ich freue mich auf eine tolle Gesprächsrunde. Herzlich willkommen, ehemaliger Trainer des LASK, Admira Sportclub unter anderem. Ehemalige Cheftrainer des Frauennationalteams, Dominik Thalhammer. Vielen Dank fürs Kommen und dabei sein.
Danke für die Einladung, hallo.
Sehr gerne. Dann ehemaliger Cheftrainer von Blau-Weiß Linz, Grasshoppers aus Zürich, auch Vorwärtssteier. Herzlich willkommen, Gerald Scheiblinger. Danke.
Danke dabei schön sein. Für die Einladung.
Und last but not least, ehemaliger Spieler unter Gerald Scheiblinger bei Blau-Weiß Linz, Meister mit Rapid, Cupsieger mit Sturm Graz, ehemaliger Nationalteamspieler. Herzlich willkommen, Andreas Luxe. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, servus Otto.
Ja, Dominik, fangen wir mit Ihnen vielleicht an. Ist unbestritten, Sie sind ein absoluter Fußballfachmann. Während der WM haben Sie auch Ihre eigene Rubrik auf LinkedIn, From the Coaching Zone. Hochinteressant, der Kicker hat dann auch eine Ihrer Analysen aufgenommen. Wie haben Sie bis jetzt die WM verfolgt? Wie intensiv war das Ganze für Sie?
Ja, ich glaube einfach schon, dass es ein großartiges Ereignis war, mit unglaublichen Dimensionen, wie das abgewickelt, abgehandelt wird von der FIFA. Ja, also ich habe schon sehr, sehr viele Spiele gesehen, natürlich auch nicht alle. Zu Unzeiten war ich dann maximal bei den Österreich-Spielen vor Ort, aber ich habe das ja aus meiner Sicht versucht ein bisschen zu analysieren und versucht gewisse Dinge des Warums auch zu verstehen, warum gewisse Dinge da passieren und wie sich der Fußball entwickelt, wie sich Spiele entwickeln und aus der Perspektive versucht es für mich zu analysieren.
Ja, hochinteressant, also für alle Fußballfans, die das ohnehin nicht schon erledigt haben und sich die Analysen von Dominik Thalhammer durchgelesen haben, kann ich wahrlich nur empfehlen, auch für das österreichische Nationalteam und Sie schreiben ja auch Analysen für den Kurier, waren auch für die Trainerausbildung beim ÖFB zuständig von 2017 bis 2020, glaube ich, wenn ich da richtig liege. Und einer Ihrer Schüler war Gerald Scheiblinger. Wie schön ist es denn, einen ehemaligen Schüler unter Anführungszeichen wiederzusehen? Wie zufrieden sind Sie mit seinem Werdegang?
Ja, sehr, weil ich seine Entwicklung natürlich dann sehr verfolgt habe, wenn er genau erinnern kann, wie er in den Kurs gekommen ist. Und ich glaube, da war er noch Trainer von Steyr, kann das sein. Und war eine super Entwicklung und das war so der erste Kurs, wo wir auch versucht haben, die Ausbildungsstruktur im ÖFB zu reformieren, dass eine Pro-Lizenz nicht so abläuft, dass hier 15 Leute sitzen und Stoff konsumieren, sondern dass man ihnen das gibt, was sie brauchen, um in ihren Kompetenzen einfach besser zu werden. Und das war so der erste Kurs. Und da war der Gerald drinnen, kann mich noch gut erinnern, waren aber auch andere drinnen, wie Christian Ilzer, der jetzt auch einen super Weg gemacht hat, oder der Gerd Struber war noch drinnen, Feldhofer, Ferl war drinnen. Ja, waren einfach super Trainer drinnen und ich glaube auch, dass es so ein guter Ansatz und guter erster Schritt war, im ÖFB die Trainerausbildung zu professionalisieren, weil ich glaube, dass die Trainerausbildung ein sehr wichtiger Hebel ist und der Trainer eigentlich der Schlüssel ist, um bessere Spieler zu entwickeln und auch das Spiel besser zu machen. Also ich glaube, dass der Ansatz oft ein falscher ist, dass man sehr, sehr stark in Spielerentwicklung denkt, aber im Grunde muss man auch einmal zunächst einmal in die Trainerentwicklung investieren und denken.
Gerald, wie gern denken Sie an die Zeit zurück? Trainerausbildung war auch manchmal streng, der Dominik Thalhammer, oder sind die Erinnerungen alle sehr positiv?
Na, streng würde ich jetzt nicht sagen. Einfach konsequent, schon fordernd. So war, denke ich, wichtig. Es sind schon gute Erinnerungen, war für mich, wie der Dominik schon angesprochen hat, wenn du Trainer von Vorwärts Steyr bist, da hat es natürlich viel Tradition, aber da haben wir halt wenig Mittel zur Verfügung gestellt bekommen vom Verein. Dann waren gewisse Hausaufgaben zu machen, wo dann die Trainer von Red Bull die Analysten gefragt haben um Unterstützung und ich bin dann oft zurückgefahren und habe gewusst, okay, ich habe wenig Unterstützung bis keine Unterstützung. Und wir haben auch nicht so diese technischen Möglichkeiten gehabt dort beim Verein. Und es war schon harte Arbeit. Ich kann mich nur auf eine Hausaufgabe erinnern, da hat es geheißen, ich muss den Abstoß von Juventus Turin analysieren, wo landet der Abstoß, was kommt dann in der Spielfortsetzung raus. Und ich habe mir dann wirklich vom Spiel über 90 Minuten angesehen und habe dann bei jedem Abstoß die Minuten dazu geschrieben und dann auch den Punkt aufgezeichnet, wo er gelandet ist und so weiter. Also andere haben das per Knopfdruck dann ermittelt und hat mir halt die Möglichkeit gegeben, dass ich einfach auch wirklich dann mich damit befasse. Und dann kann ich nur ein Beispiel sagen, es war gleich die dritte Folie am ersten Tag, ist oben gestanden Zone 14. Und alle haben sich irgendwie drüber gesprochen und ich habe mir gedacht, Zone 14, habe ich noch nie gehört. Und habe dann beim Kaffee in der Pause dann einen Kollegen gefragt, du, Zone 14? Hat er gesagt, du, ich weiß es auch nicht. Und das haben wir dann wieder beruhigt. Nein, das sage ich nicht, wie das war. Aber wie gesagt, das war so der erste Kontakt, wo wir mit Daten gearbeitet haben, wo wir viel mit Medien zu tun gehabt haben. Also wir haben viele Bereiche einfach kennengelernt, die für einen Trainer wichtig sind. Und ich blicke sehr gerne zurück, auch wenn es eine sehr intensive Zeit war. Aber auch der Kontakt zu den Trainerkollegen ist bis heute geblieben. Und ich glaube, auch davon profitiert man als Trainer, wenn man eben so wie in meinem Fall über Glück gehabt, dass ich mit super Trainern im Kurs war. Und da baut man dann auch ein gewisses Netzwerk auf, wo man sich unterstützen kann gegenseitig.
Andi, hab's gesagt, äußerst erfolgreiche Profizeit gehabt, über 20 Jahre lang tätig gewesen, auch im Nationalteam einmal gespielt. Rückblickend, Blau-Weiß Linz, dann gegen Ende ihrer Karriere, haben ja die Karriere leider beenden müssen im Februar 2026. Aufstieg, da waren Sie noch nicht dabei mit Gerald Scheiblinger, Blau-Weiß Linz, aber dann die Meistergruppe erreicht. Ja. Jetzt habe ich gefragt, wie streng war Gerald Scheiblinger als Trainer?
Ja, ich würde den Scheibe ähnlich so beschreiben, wie er ihn Dominik beschrieben hat. Streng ist das falsche Wort, fordernd, auf jeden Fall. Sowohl in der Theorie als auch am Platz. Was mir auch sehr wichtig war, ihm dann guten Schmäh verpackt. Ja, traut man vielleicht jetzt auf den ersten Anblick nicht so zu, aber wirklich einen sehr guten Humor. Aber ja, sehr einfordernd und zieht seine Linie beinahe durch, ist davon überzeugt, ist sehr direkt auch in seiner Ansprache, was mir immer persönlich am besten taugt hat in der Vergangenheit. Und ja, was man auch dazu sagen muss, wenn du als Spieler lieferst, dann gibt es auch was zurück. Ja, also ein Beispiel, wo man das erste Mal Derby gehabt haben in Linz in der obersten Spielklasse, hat er gesagt, wenn wir die Partie reißen, weil danach war Länderspielpause, kannst du die Woche machen, was wollt, quasi im Training. Da muss der Spielerrat zu ihm gehen, eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn, und bestimmen, was heute gemacht wird am Platz. Und das hat er dann tatsächlich auch so eingehalten.
Wie gern denken Sie dann auch an die Zeit zurück? Jetzt habe ich es gesagt, klar, Schulterverletzung dann gehabt, die hat Sie praktisch dann ins Ende Ihrer Karriere getrieben, notgedrungen, aber äußerst erfolgreiche Zeit noch gehabt mit Blau-Weiß Linz.
Super Zeit, also wir haben uns ja in der zweiten Liga begegnet als Gegner, wo ich bei der Vienna war und er bei Blau-Weiß. Er ist dann aufgestiegen und hat mir dann dazugeholt eben in die Bundesliga. Ich glaube, meine Rolle war klar definiert von Anfang an. Wenn beim Schmiede nichts passiert und wenn er auch liefert, dann nehme ich die Rolle als Nummer zwei ein. Ich habe dann das so gut es geht erfüllt. Ich glaube, genau das, was er von mir erwartet hat, habe ich dann auch gebracht. Natürlich, die zwei Schulteroperationen waren so nicht eingeplant. Eine in der ersten Saison und eine in der zweiten. Aber okay, das war dann am Ende des Tages das Karriereende. Kann mich nur erinnern, wo dann das zweite Mal das am Platz passiert ist und ich bei ihm vorbeigegangen bin und er mich gefragt hat, und was glaubst du, ist irgendwas? Sage ich, nein, ich glaube, es geht, aber wenn was ist, dann lasse ich es. Und es war dann leider tatsächlich so,
ja. Ja. Mittlerweile sind Sie Torwarttrainer bei der Admira im Nachwuchsbereich, auch bei den Panthers. Haben dort eine tolle Aufgabe gefunden. Wir stellen immer Fragen an unsere Community im Internet. Ich glaube, von Ihnen ist noch eine Frage offen, Das betrifft die TSG Hoffenheim oder irgendwie so. An wen ist sie gerichtet? An wen der beiden?
An meinen Ex-Trainer da links von mir. Ja.
Und was war genau die Frage? Ich glaube, warum?
Also muss ich die Frage jetzt stellen?
Ja, bitte. Da muss ich sie nicht machen.
Ach so.
Also sie ist ja von Ihnen gekommen,
glaube ich. Ich habe sie reingeschrieben.
Ja.
Okay.
Also warum? Oder bitte.
Na, die Frage ist die, wenn du dir Hoffenheim-Spiel anschaust, warum fährst du in die Eishalle und nicht ins Fußballstadion? Das ist die Frage, was
ich... Ja, super Frage. Ist eine relativ einfache Antwort. Ich habe das ins Navi eingegeben. Vom Hotel war relativ bald dran, weil ich gesagt habe zu meinem Co-Trainer, zum Toni Mestrovic, wir sind schon heute früh da, bin extra am Vortag angereist, dass wir eben schon bald genug im Stadion sind. Habe dann eingegeben SAP Arena ins Navi und ja, wir sind dann auch gefahren in die SAP Arena. Nur war das Eishockey-Stadion von Mannheim und haben eingepackt. Ich habe dann nur zum Kollegen gesagt, wenig Zuschauer heute da, aber wir waren ja schon relativ bald da, ich meine, okay, die kommen erst. Und ja, und dann muss
dazu sagen, Hoffenheim, Stuttgart, also Derby und alles, ne?
Ja, ja.
Also ich war
und
dort. Und
am Ende sind wir dann 40 Minuten weg gewesen vom eigentlichen Fußballstadion, haben dann das 1-0 übersehen von Hoffenheim gegen Stuttgart. Und der Chris hat dann in der Ansprache, nächsten Tag im Training, den wir 3-3 gespielt haben, haben die Champions League im Nachhinein dann auch durch das Unentschieden verpasst und er hat dann zur Mannschaft gesagt, wir haben viele Fehler gemacht, ne, gestern, wir haben einige Sachen gut gemacht, aber denkt euch nichts, den größten Fehler gestern hat der da oben gemacht, weil ich bin auf der Böschung gestanden und zugeschaut, er hat gesagt, der ist ins falsche Stadion gefahren. Also, ja, hat natürlich dann, Chris hat dann das allen erzählt, es haben alle gewusst, dass wir im falschen Stadion waren und es war lustig dann die nächsten 3 Tage, ja.
Dominik, ist das etwas, was Sie sich im Nachhinein vorwerfen, was die Trainerausbildung betrifft, den Trainern nicht beibringen, wie man das richtig ins Navi eingibt?
Ja, vielleicht. Vielleicht, ja.
Ja. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Sie waren bei Grasshoppers nach Ihrer Tätigkeit bei Blau-Weiß Linz. Derzeit ohne Verein, waren auch während der WM in den USA, haben sich Österreich gegen Jordanien angeschaut. Dominik, Sie sind in beratender Funktion tätig, also neben Ihren Analysen, die Sie selber schreiben, für den Kurier oder auf Ihrer LinkedIn-Seite. Wie genau darf man sich das vorstellen? Wen genau beraten Sie da?
Ja, ich arbeite einerseits mit einer belgischen Firma zusammen, die Nationalverbände und Ligen berät, Positionen versucht zu entwickeln, wie Sportdirektoren und so weiter. Auf der anderen Seite selbst auch meine eigene Firma. Und ich versuche das ein bisschen immer so zu erklären, wie mit als Vergleich die Formel 1 herzunehmen. Ja, also es gibt auch in einem Verein den Trainer und den Sportdirektor, der sich so quasi um das aktuelle Auto kümmert, dass dies erfolgreich die Saison bestreiten kann. Und meine Funktion sehe ich eher so darin, dass man sagt, okay, wie kann ich das Auto der nächsten Jahre entwickeln, so dass man einfach Strukturen und Standards und Qualitätsmerkmale einfach in einem Verein schafft, um mittelfristig, langfristig erfolgreich zu werden und dann möglicherweise auch zu bleiben.
Eine hochinteressante Aufgabe. Apropos Aufgabe, Gerald. Handy war jetzt im Sommer eher ruhig. Sie waren im Urlaub in Amerika drüben. Hat sich schon ein Verein gemeldet? Gibt es Anfragen?
Es hat lose Kontakte gegeben. Das Ziel war jetzt da im Sommer, war ein Wechsel dann ins Ausland. Ist natürlich als österreichischer Trainer immer schwierig, sage ich mal, ins Ausland zu kommen. Deswegen ist da nichts zustande gekommen. Habe jetzt einen Vertrag bis 30/6/27 und muss sagen, habe erst da die Zeit sehr genossen, dass ich einmal Zeit finde, zum einen ein bisschen abzuschalten, mal Dinge zu machen, für die man keine Zeit hat als Trainer. Zum anderen aber mir mal darum zu kümmern, okay, wie schaut mein Trainerteam dann aus bei der nächsten Station, welche Dinge will man dann auch adaptieren für die künftige Station. Man kann sich einfach dann einmal wirklich Gedanken machen über Dinge, die man so im Traineralltag einfach nicht vorfindet. Und von dem habe ich es jetzt sehr genossen. Und ja, Klopp hat gesagt, ja, ist mehr als aufgetankt, oder? Ja, schauen wir mal.
Ja, wir von Sky sind natürlich auch gespannt, wie es bei Ihnen dann weitergeht und würden uns natürlich auch freuen, ohne dass wir da jetzt irgendeinem Trainer, einem aktuellen zu nahe treten zu wollen, wenn Sie vielleicht wieder nach Österreich zurückkehren in die österreichische Bundesliga. War ja, wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Zeit bei Blau-Weiß Linz. Dann wollen wir natürlich über die Fußball-Weltmeisterschaft sprechen. Ich habe es schon eingangs erwähnt, 4 Spiele gilt es noch zu absolvieren. Jetzt stehen einmal die beiden Halbfinalbegegnungen an. Spanien trifft auf Frankreich, also der amtierende Europameister trifft auf den Weltmeister von 2018 und amtierende Weltmeister Argentinien bekommt es mit England zu tun. Ist für Sie Spanien gegen Frankreich auch schon das vorweggenommene Finale? Und wenn ja, warum?
Ja, vor allem auch Spanien hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich einfach den spanischen Fußball sehr gerne mag. Aus meiner Perspektive, und da bin ich vielleicht einer der wenigen, ist es eher für mich viel interessanter, gar nicht so auf die Spielsysteme, auf die Trainer, auf die Spielidee zu schauen, auf die Trends bei dieser Euro, sondern welche Spieler bringen diese Viertel- oder die Semifinalisten alle hervor? Und was macht die Weltelite in der Spielerausbildung? Und deswegen für mich das interessantere Thema ist, welche Spieler braucht es in 10 Jahren vielleicht, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Und da ist es, finde ich, einmal auch ein Perspektivenwechsel sehr, sehr spannend, weil wenn ich mir so Spanien anschaue, dann hat Spanien einfach so viele Spieler, die unter Druck, unter großem Druck einfach super in der Problemlösung sind, also Spielsituationen großartig lösen können. Wenn ich mir dann Frankreich anschaue, dann ist es so, dass Frankreich einfach Spieler entwickelt, die unglaubliche Waffen haben. Also wenn man sich da Olysee, Mbappé anschaut, das sind Spieler, die unglaubliche Waffen haben. Argentinien, die einfach diesen Straßenfußball, diese Kreativität, aber jetzt in eine Struktur, in eine Ordnung bringen, also scheinbar auch dort im Verband diese Kreativität zulassen, weil es auch viele Trainer gibt, die den Spielern auch Kreativität nehmen. Ja, und wen haben wir noch dabei? England. England, die vor vielen Jahren begonnen haben zu sagen, okay, wir haben zu wenig Weltklasse-Spieler, wie können wir Weltklasse-Spieler entwickeln? Und die sind sehr stark wieder über das Trainerthema gekommen. Ich habe gesagt, welche Trainer brauchen wir überhaupt, um diese Spieler entwickeln zu können? Also für mich ist natürlich eine Sache, also die Systematik und die Spielidee, aber andererseits einfach diese Spielentwicklung ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass da auch für Österreich ganz, ganz wichtig ist, zu sagen, okay, wie können wir für 2036 und in den nächsten 5 bis 10 Jahren Spieler zu entwickeln, weil für mich einfach die aktuelle WM eigentlich so eine Reflexion ist, was ist in dem jeweiligen Verband in den letzten 10 bis 15 Jahren in der Spielentwicklung passiert.
Inwiefern achten Sie darauf, eben auch auf das Thema Spielerentwicklung und welche Nationalmannschaft hat Sie dahingehend vielleicht am meisten beeindruckt?
Ja, ich schaue mir das natürlich als Trainer, ich schaue sehr auf die Trainer, wie die agieren, was man halt mitbekommt. Und für mich ist halt spannend, wie Thomas Tuchel in Deutschland gesehen wird, wie der dort betrachtet worden ist. Eigentlich sehr negativ, hat bei Dortmund, denke ich, trotzdem einen sehr, sehr guten Erfolg gehabt, hat sehr viele Punkte gemacht in der Liga. Und trotzdem ist er dann eigentlich nicht gut weggekommen. Dann ist er zu Bayern gegangen, war sehr ähnlich, sehr kurze Station gewesen und im Ausland wird einfach sehr, sehr respektiert. Er war als Champions League-Sieger geworden mit Chelsea. Er hat PSG zum ersten Mal seit langer, langer Zeit in der Finale der Champions League geführt und ist jetzt erster Trainer in England als Ausländer und schafft es, dass er eine gute Energie dort verbreitet. Er hat, glaube ich, zu Beginn einen schwierigen Start gehabt als erster Ausländer, aber hat es jetzt geschafft, sage ich mal, dass er die Nation vereint und denke, dass sie wirklich eine gute Chance haben, erstmalig jetzt wirklich um den Titel mitzureden. Also ich finde da die Aufgabe der Medien, wie geht man mit Trainern um, welche Zeit gibt man dem Trainer, sehr, sehr wichtig. Und in Deutschland ist es einfach, glaube ich, ganz, ganz schwer, weil die Medienlandschaft so aggressiv ist und so negativ ist. Und Tuchel hat es einfach geschafft, im Ausland zu funktionieren und ist ein Top-Mann. In Deutschland ist er allerdings jetzt immer nur sehr, wird er immer nur eher negativ und sehr kritisch gesehen. Ja. Also das war für mich spannend und ich gönne ihm den Erfolg jetzt auch, weil er absolut ein guter Typ ist. Und so von den Mannschaften, ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht gewesen von den sogenannten Außenseitern. Jetzt nicht nur, dass sie gekämpft haben und dass sie sich gewehrt haben, sondern sie haben wirklich auch einen Plan gehabt, wann sie den Ball haben. Sie waren sehr dynamisch, sie sind schnell vor das Tor gekommen, sie haben Torchancen kreiert, alles das, was bei der einen oder anderen Mannschaft vielleicht gefehlt hat, wo wir die Erwartungen gehabt haben, gerade in Österreich. Und das war schon spannend zu sehen, dass so wie die Außenseiter wie Kap Verde zum Beispiel einen tollen Fußball gespielt haben und dass wir in Österreich aufpassen müssen, dass wir respektvoll bleiben und nicht nur, weil man halt keine Spieler kennt in Jordanien und in Algerien und bei Kap Verde. Man muss es einfach genauer ansehen und wenn man das genauer anschaut, dann sieht man, dass da auch, wie der Dominik gesagt hat, Spieler da dabei sind, die einfach gut ausgebildet worden sind, ja, in Frankreich zum Beispiel und dann eben dort bei solchen Nationen jetzt da zeigen, was sie wirklich drauf haben.
Ja, Andi, Blickweise auf die Spiele, unglaublich interessante Zugänge, die wir da jetzt gehört haben. Ich nehme an, Sie schauen bei den Torhütern genau hin, jetzt sind noch 4 Torhüter übrig. Manch einer sagt, England 1966 Weltmeister geworden. Pickford, mit so einem Torhüter kann man nicht Weltmeister werden, sagen die einen. Meunier, Unai Simon, neuen Rekord aufgestellt, 649 Minuten ohne Gegentor geblieben. Und Emiliano Martinez, dass ich den nicht vergesse, wer von den Vieren ist so für Sie da die Nummer eins oder ist es dann vielleicht sogar Courtois oder Neuer?
Na, wenn du mich jetzt dann nur ausschließlich auf die Vier fragst, würde ich schon Martinez auf die Eins setzen. Ja. Er hat schon bewiesen, dass er Weltmeister werden kann. Sie sind auch Weltmeister geworden wegen ihm, sage ich jetzt einmal, der Top-Leistung braucht. Er bringt jetzt auch wieder gute Leistungen. Ja, Unai Simon, wenn du den Rekord ansprichst, ich sag, natürlich ist auch sein Verdienst, aber wenn man sieht, wie wenig Spanien dann am Ende auch zulässt, wie gut sie in der Restverteidigung sind, wie dominant sie im Ballbesitz sind, würden auch andere Dortmunder den Rekord vielleicht aufstellen. Ja, ich sehe den, das hast jetzt du gesagt, aber ich sehe den Joan Garcia von Barcelona, sehe ich eigentlich stärker, deutlich stärker. Aus meiner Sicht sollte er auch nach diesem Turnier jetzt irgendwann einmal auch Nummer eins werden. Unai Simon spielt auch aufgrund dessen, weil er die Turniererfahrung auch mitbringt und weil er eben auch Europameister geworden ist. Das ist sein Bonus. Aber wenn man jetzt sich die Vereine anschaut, Garcia bei Barcelona, David Raya Arsenal und Unai Simon dann doch nur Bilbao, glaube ich, sagt dann schon einiges aus.
Ja, und von den Torhütern vielleicht noch der Blick aufs österreichische Nationalteam, Alexander Schlager.
Sehr erfreulich. Also war sicher.
War für Sie der Stärkste?
Ja, er war der Stärkste mit dem Sabi, gemeinsam mit dem Sabitzer. Die zwei, sage ich, haben ganz einfach ihre Leistung gebracht. Gassi, also Schlager, Alex, jedes Spiel. Sabitzer war aus meiner Sicht auch der beste Feldspieler. Ansonsten, glaube ich, sind weniger bei uns an ihre Leistungsgrenze gekommen.
Ja, ja, wir haben ja vielleicht dann später auch noch über das österreichische Nationalteam und die Leistungen bei der Weltmeisterschaft sprechen. Gerald Scheiblehner war, habe ich schon gesagt, in den USA, hat sich Spiele angeschaut, war auch auf eine Schnitte mit meinem wertgeschätzten Kollegen Johannes Brandl. Da hat er gesagt, Frankreich hat keine Schwächen. Stimmen Sie ihm zu?
Nicht viele. Also
das. Also nein.
Ja, es ist halt schon auf diesem Niveau. Wir neigen dazu, in Österreich immer über eine Spielphase zu sprechen. Also meistens geht es in den letzten Jahren darum, dass wir über das Spiel gegen den Ball reden. Aber auf diesem Niveau gibt es einfach nur Teams, die in allen Spielphasen einfach gut sind. Ja, also wenn wir über Spanien reden, dann reden viele nur über dieses Ballbesitzspiel, also oder über diese hervorragende Kompetenz, Spielsituationen zu lösen, aber die sind einfach so stark auch gegen den Ball. Die sind im hohen Pressing gut, die sind im tiefen Block gut, die sind im Umschalten gut. Also die sind in so vielen Bereichen gut und wir müssen, glaube ich, da auch einmal ein bisschen wegkommen von dieser Eindimensionalität hin, einfach da Spieler zu entwickeln. Ich bin wieder bei diesem Thema, die das einfach können, die das warum verstehen. Also wenn ich mir die spanischen Spieler anschaue im Ballbesitz, dann habe ich das Gefühl, die wissen, jede Position ist für die so klar, die wissen genau, warum ich in der Position spiele, weil genau mit der Positionierung ich einfach gewisse Entscheidungsprobleme beim Gegner verursache. Jeder Pass hat eine Botschaft. Jeder Pass hat einen Sinn, jeder Pass lockt vielleicht einen Gegenspieler an, jeder Pass bindet einen Gegenspieler, ein Pass bricht wieder Linien. Also da ist alles so klar im Spiel und ich glaube, dass wir auch in der Entwicklung dorthin gehen können müssen, dass wir nicht nur Ball jagen.
Gerald, aus österreichischer Sicht, wie lange dauert dann so ein Prozess, das auch in die Ausbildung reinzubekommen in Österreich, auch wieder Spieler hervorzubringen? Also Qualität ist natürlich vorhanden, aber wir haben schon auch gesehen, diese 1-gegen-1 Spieler fehlen mit Tempo, mit Tiefgang. Wie lange dauert das, bis man das dann auch im Nationalteam sehen kann und wird?
Ja, wichtig ist, glaube ich, dass man einmal in die Strukturen reinschaut. Es sind nicht immer nur die Trainer entscheidend, sondern es sind die Leute, die verantwortlich sind für die Trainer entscheidend, weil wenn du als Trainer im Nachwuchs so arbeiten willst, und wir sprechen zwar immer von 10 Jahre waren die Ergebnisse nicht wichtig, jetzt sind sie wieder wichtig. Ich denke, man muss einfach einmal versuchen, eine gute Struktur reinzubringen und den Trainern auch erstens mal die Ausbildung zu geben, zu ermöglichen und dann auch Zeit zu geben. Und Trainer im Nachwuchsbereich ist eine ganz andere Aufgabe als im Erwachsenenbereich. Und ich glaube, vor lauter Fachlichen darf man auch nicht vergessen, dass wir als Trainer Führungskräfte sind und dass es um Führungsarbeit geht. Und ich denke, dass da überhaupt nicht hingeschaut wird, wenn wir von Trainerprofilen sprechen, dann hast du immer, okay, der ist gegen den Ball gut, der ist im Ballbesitz gut, aber von Führungsarbeit wird wenig gesprochen. Und da denke ich, ist eine wichtige Aufgabe, dass wir schauen, dass wir Trainer finden, auch im Nachwuchsbereich, die Kinder, Jugendliche erstens mal gern haben, die gern mit denen arbeiten, ja, und die nicht genervt sind, wenn das Kind oder der Jugendliche vielleicht nicht so tut, wie wir das wollen als Trainer. Und zweitens, dass man eben als Trainer die Zeit bekommt für eine Entwicklung. Ja, und da braucht es eben Personen im Verein, die das Know-how haben, die Ruhe haben und die auch wieder das Vertrauen vom Verein haben, dass das der richtige Weg ist. Und nach einer gewissen Zeit, nach 3-4 Jahren, kann man dann auch die Arbeit erst bewerten und nicht immer nur von Woche zu Woche denken. Ich finde es grundsätzlich wirklich katastrophal, wie mit Trainern umgegangen wird. Der Trainer hat die höchste Ausbildung, die es gibt in Europa. Und wir werden teilweise von Menschen beurteilt, die ohne Ausbildung herumlaufen. Und
ganz speziell auch österreichische Bundesliga, zweite Bundesliga.
Nicht, ja, überall. Es ist egal, wo du arbeitest als Trainer. Ich denke, dass du als Trainer sehr gute Ausbildung hast in Österreich, muss man echt sagen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und du hast ständig, bist du in der Rechtfertigungsrolle. In der Bundesliga jetzt vielleicht weniger, weil da sind eh dann auch schon wieder Leute, die sich mit Fußball beschäftigen. Aber wenn wir jetzt vom Nachwuchs reden, da müssen wir schon einfach aufpassen, dass wir als ÖFB einfach eine Linie vielleicht vorgeben, da wollen wir hin, gemeinsam, viel Kommunikation, mit den Nachwuchszentren, mit den Akademien, dass das einfach ein Leitfaden wird und dass man dann dem einmal vertraut über Jahre und wir haben genug gute Leute, nur wir müssen sie arbeiten lassen.
Dominik?
Ich stimme ihm zu und ich glaube einfach, dass der Trainer schon eine sehr wichtige Position ist. Das ist keine Frage, weil viele Trainer auch in der heutigen Zeit, auch viele junge Trainer durch ihre überbordenden Prinzipien und Ideen auch den Spielern die Kreativität nehmen. Ja, also und sie einschränken. Und wie wollen wir dann kreative Spieler auswickeln, wenn wir ihnen eigentlich durch unsere Übungen, durch unsere Vorgaben, Provokationsregeln im Training vielleicht, einfach diese Kreativität nehmen. Und ein zweiter Aspekt ist für mich, du hast über die Flügelspieler gesprochen und eigentlich haben alle Semifinalisten super Flügelspieler. Ja. Wenn man ins österreichische Nationalteam schaut, dann besetzen ja eigentlich die Außenverteidiger die Flügelposition, das heißt der Bosch schiebt hoch und der Romano Schmidt geht in den Halbraum rein. Mit Sabitzer ist es ab und zu anders, wenn Leimer linker Verteidiger spielt, dann bleibt Sabitzer breit, aber wir haben eigentlich keine Flügelspieler. Und das ist schon auch die Entwicklung der letzten Jahre, diese Red Bull-Systematik, 4-4-2 mit der Raute, keine Flügelspieler. Und auch jetzt in der österreichischen Bundesliga, auch in Italien, glaube ich, ist es sehr, sehr viel, dass man sehr, sehr stark mit Dreierkette spielt. Und in einem 3-4-3 oder 3-5-2, wenn du da diesen Wingback oder diesen Flügelverteidiger anschaust, das ist für mich so ein Spieler, der so eine leichte Twitter-Position einnimmt, weil er weder richtig offensiv stark ist, noch ein richtig guter Verteidiger oder Außenverteidiger ist. Und ich glaube einfach da ist schon die Frage, dass man so wie Belgien vor 25 Jahren sagt, okay, das ist unsere Systematik, am Ende soll ein 4-3-3 stehen, da haben wir diese Flügelspieler und umso weiter ich einfach runtergehe, in der Ausbildung und in der Systematik habe ich aber immer diesen Flügelspieler in meiner Systematik und sonst werde ich diese Spieler nicht entwickeln und da muss man sich aber wirklich die Frage stellen, wie die Strategie für die nächsten Jahre sein soll und ausschauen soll, wenn man solche Spieler haben will.
Ja. Also geht ja auch immer wieder um neue Trends bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, aber klar, der Fußball kann auch nicht wirklich neu erfunden werden. Sie haben es angesprochen, in Österreich wird sehr viel in der Bundesliga Dreierkette beziehungsweise bei gegnerischem Ballbesitz 5-3-2, 5-4-1, wie auch immer situativ verteidigt. In die Runde gefragt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft im Achtelfinale, wie viele Mannschaften haben Dreier- beziehungsweise Fünferkette gespielt?
Ich schaue nur auf die Daumen.
Ja, ist in Ordnung, Andi, aber... Achtelfinale? Ich habe es natürlich selber nachschauen müssen, jetzt nicht auswendig
gewusst. Ja, ich denke, dass wir jetzt da schon, wenn die Mannschaften in Führung waren und die letzten 10 Minuten haben es dann schon auch wieder umgestellt, weil es natürlich schon auch Sinn macht. Also, und das meine ja, was ich so schade finde, ist, dass wir immer das eine gut finden und das andere ganz schlecht. Und ein Fußballspiel ist aber komplex. Und man kann auch aus einem 3-4-3 oder 3-4-2-1 kann man auch mal ganz leicht ein 4-3-3 machen, wenn man die Spiele dafür hat. Also das, da geht es dann um Flexibilität. Und der Flügelspieler ist halt von mir aus außen der eine, auf der anderen Seite haben wir einen, der einrückt, wo der Außenverteidiger vielleicht, was auch immer, das muss man sich anschauen. Aber jetzt haben wir, waren wir 10 oder 15 Jahre stolz als Österreicher, dass wir das Pressing spielen. Und da sind wir sehr transparent rausgegangen und haben das kommuniziert. Red Bull ist über allem gestanden. Und Red Bull hat Österreich geholfen, dass wir international auf einem sehr, sehr guten Niveau Fußball spielen dürfen, weil die so viele Punkte gesammelt haben. Ja. Jetzt, sage ich mal, haben wir weniger Erfolg mit der Nationalmannschaft, jetzt bei der WM gehabt, ja. Erfolg vielleicht schon, aber wir waren nicht so zufrieden mit den Leistungen. International mit den Vereinen haben wir nicht so die Rolle gespielt, wie wir uns das wünschen. Und jetzt stellen wir alles wieder in Frage, ja, und sagen, ja, wir brauchen Ballbesitz, wir brauchen dies. Und das brauchen wir, hundertprozentig. Aber wir dürfen jetzt nicht auf das andere auch vergessen. Weil auch Pressing ist wichtig, ja, und, oder Gegenpressing ist wichtig. Und es ist Angriffspressing wichtig. Und es ist der tiefe Block wichtig. Es gibt nichts, was nicht wichtig ist. Deswegen glaube ich, müssen wir immer nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern müssen da ein bisschen flexibel werden in der Betrachtung. Und wenn ich mir jetzt national die anschaue, spielen alle Spiele im Ausland, ja. Und keiner in Österreich, außer der Schöpf. Also auch da jetzt nicht Schlager, nur auf die österreichische Bundesliga losgehen und auf die eigenen Akademien losgehen, weil ich glaube auch, wenn ich mir das Austria Wien anschaue zum Beispiel, ja, natürlich haben die jetzt wenig Geld gehabt und haben auf die Jungen zurückgreifen müssen. Aber ich glaube, dass die schon sehr gute Spieler in ihren Reihen haben und ihren Weg jetzt verfolgen, auch mit dem Stefan Helm, der die fördert und der die fordert und dass die gute Jungs dabei haben und wo der eine oder andere jetzt auch den Sprung ins Ausland schon geschafft hat, aus der zweiten Mannschaft raus. Also auch jetzt nicht alles schlecht reden, sondern schauen, wo kann man anpassen, wo kann man es verbessern, aber nicht so typisch österreichisch. Einmal sind wir himmelhoch jauchzen und dann sind wir wieder zu Tode betrübt. Das da bin ich einfach nicht dafür und wir können schon auch stolz sein auf Österreich und wir machen uns dann teilweise immer selbst sehr schlecht. Ja. Wir müssen nur die richtigen Hebel jetzt in Gang bringen für die nächsten Jahre und da geht es mehr für mich um die Struktur als wie jetzt um einzelne Positionen, sondern was wollen wir als Österreich wirklich? Und da bin ich gespannt jetzt, ja, Nationalteam-Ebene, wie geht der Weg weiter? Und Klarheit, glaube ich, ist in allen Bereichen wichtig, aber gerade, wenn es um die Zukunft geht, ist Klarheit auch wichtig, wo wollen wir hin?
Ja, das Schwarz-Weiß-Denken in Österreich werden wir, glaube ich, nicht mehr losbekommen, vor allem nicht im Fußball. Aber Andi, jetzt haben wir schon gehört, bei der Weltmeisterschaft Österreich kann man schon so sagen, hinter den Erwartungen geblieben. Ja, leistungstechnisch, also das Mindestziel war ja Zweiter, sage ich jetzt einmal, in der Gruppe zu werden, beziehungsweise die K.O.-Phase zu erreichen. Dominik Thaler hat auch geschrieben in seiner Kolumne, Österreich hat ein Stück weit seine Identität verloren, was das Pressing anbelangt. Ja. Wie sehen Sie das Ganze?
Ja, das stimmt durchaus, ja. Also man kann so und so sehen. Natürlich sagen wir jetzt, die Leistungen waren nicht das, was wir uns vielleicht erwartet haben. Ja. Fakt ist, wir haben Jordanien geschlagen, was alle sich erhofft haben und erwartet haben. Argentinien haben wir verloren, war auch zu erwarten. Und Algerien haben wir den Punkt geholt, den wir braucht haben. Gegen Spanien sind wir ausgeschieden. So, das heißt einmal, wir sind komplett im Soll.
Ja.
Ja, erste WM-Teilnahme seit 98, erster Sieg seit 90. Und endlich das Hans Krankl Cordoba endlich einmal abgelöst. Jetzt haben wir den Kalajdzic, das war einmal sehr wichtig. Also im Grunde sind wir komplett im Soll, natürlich ein Stück weit die DNA verloren, aus welchen Gründen auch immer, Klima, vielleicht nicht genug fitte Spieler. Wenn man sich in Seierwald und den Schlager im Zentrum angeschaut hat, die haben in der Halbzeit aus alle Löcher blasen, was eigentlich komplett untypisch ist. Ich glaube, der Seierwald hat 3 Jahre unterm Rangnick jede Minute gespielt, der wird auf einmal zur Pause austauscht. Also da sieht man schon, dass es auch andere Gründe gab, warum wir nicht auf dem Fitnesslevel waren, wie vielleicht erhofft. Man muss trotzdem sagen, wir waren am Peak, waren wir bei der EM 24. Ja, da waren wir komplett auf unserem Leistungsmaximum. Da hätten wir die Türkei schlagen müssen im Achtelfinale. Nach dieser EM haben wir nie wieder diese Leistung erreicht, wie davor. Das, wenn man sich die Quali ganz genau anschaut, wenn man genau jedes Spiel anschaut, war es immer nur gefühlt, wir sind immer nur so hoch gesprungen, wie wir mussten. Wir haben die Ergebnisse geliefert, aber leistungstechnisch war es jetzt nicht berauschend und prickelnd. Ich war mit Scheibe in Linz, haben wir uns angeschaut, Zypern daheim. Es war überschaubar, ja.
Mit dem Elfmeter.
Mit dem Geschenkten. Es war alles überschaubar. die Ergebnisse haben oft über die Leistungen hinweggetäuscht. Was aber trotzdem eine große Stärke von uns als Fußballland Österreich mittlerweile ist, dass wir Ergebnisse liefern können. Ja? Also zu meiner Zeit, wo ich jung war, im Teenageralter, da haben wir ja oft gefühlt immer super mitgespielt. Am Ende haben wir auch die Partien verloren. Ja? Also und mit der Ära Koller, dann Foda und jetzt mit Rangnick sind wir eine Fußballnation, die auch wenn sie nicht an ihr Leistungsmaximum kommt, die Spiele auf die eigene Seite bringen kann. Und genauso war es in der Quali und bei der WM jetzt ganz einfach. Und das gibt schon Hoffnung, dass eigentlich extrem viel Luft nach oben wäre und trotzdem kommst du in die K.O.-Phase, weißt du?
Was ja absolut der Soll war also und Soll, viele ja. haben im Vorhinein gesagt, gut, dann werden wir Zweiter, dann werden wir gegen die Spanier ausscheiden. Altes Thema auch in Österreich, die Erwartungshaltung, das sind wir wieder bei Schwarz-Weiß. Ralf Rangnick hat für einen wahrlichen Hype gesorgt, tolle Ergebnisse geholt. Andi Lux hat schon gesagt, bei der Europameisterschaft dann leider gegen die Türkei ausgeschieden. Aber seit dieser Europameisterschaft, bei der Niederlage gegen Rumänien, hat der Nationaltrainer gemeint, ja, bei Österreich weiß man, was man bekommt. Da sind wir dann auch wieder Weitblick, Weiterentwicklung. Was sind da für Sie die wichtigsten Punkte?
Ja, ich gebe den Kollegen recht. Also ich glaube schon, dass man wirklich schwarz-weiß, sondern dass man das wirklich sauber analysieren muss. Und aber auch mit einer gewissen Kritik, glaube ich, weil das, glaube ich, auch die Aufgabe des Journalismus und vielleicht des Expertentums einfach ist, um kritisch hinzuschauen, um dann auch wieder Entwicklung zu bekommen. Und grundsätzlich schätze ich den Ralf Rangnick sehr und er ist ein absoluter Profi, wie er das System Rangnick da aufgebaut hat in Österreich. Ist richtig, richtig gut. Ich finde halt von der Leistung, das heißt, man kann mal die Ergebnisse beurteilen, die dementsprechend, was man erwartet hat, und dann hat man auf der anderen Seite aber die Leistung. Und dann finde ich schon, dass man hier die Waffe, die Österreich einfach entwickelt hat, einfach nicht eingesetzt hat. Das heißt, man hat irgendwie so einen Werkzeugkasten und nimmt einfach dieses Werkzeug nicht heraus und ist dann ähnlich wie andere Teams. Also man hat ja immer dem österreichischen Nationalteam so nachgesagt, dass man einfach wie eine Clubmannschaft spielt. Und das war bei dieser Weltmeisterschaft aus meiner Sicht nicht der Fall. Und warum sie das nicht eingesetzt haben, hat natürlich zum Beispiel im Pressing viele Faktoren. Also es können natürlich Fitnessprobleme da sein. Es kann natürlich auch sein, wenn ich mich aber nicht gut fühle, wenn ich mental nicht gut drauf bin. Pressing muss aber funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja, das darf nicht nacheinander erfolgen, sondern da wird ein Ball, geht vom Fuß des Spielers und dann schwärmen alle aus und attackieren einfach quasi im Schwarm einfach den ballführenden Spieler. Und wenn das mental nicht so ist, dass man Vertrauen in diese Stärke hat, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig. Also ich habe mir auch das Spiel gegen Argentinien ein bisschen so angeschaut und analysiert und habe mir dann Spielsequenzen hergenommen, da war halt im Pressing war man immer wieder zu spät, die Abstände waren zu groß, das Timing hat einfach nicht gestimmt. Der Gegner hat relativ einfach wieder aus der Drucksituation rausspielen können auf die andere Seite. Also hat nicht eins ins andere gegriffen. Ja. Und der Ralf Rangnick hat ja selber den Begriff erwähnt, ein bisschen Pressing geht nicht, genauso wenig wie man ein bisschen schwanger sein kann. Ja. Also entweder man ist es oder man ist es nicht. Entweder man spielt Pressing oder man spielt nicht. Und dann war es so, dass Österreich sehr, sehr oft in einem tiefen Block war, in einer Organisationsform, die Österreich nicht so gespielt hat, weil der tiefe Block, und ich finde, da gebe ich dir recht, also viele kleine Mannschaften haben diesen perfekt gespielt. Also die haben also keine Abstände zwischen den Linien, also fast keine, die haben super mit dem Deckungsschatten gearbeitet, also die Mittelfeldkette, sodass einfach mal zwischen den Linien keinen Spieler treffen konnte. Sie haben diese Assist-Zone, also diese seitliche Zone, fantastisch geschützt. Und wenn ich mir dann Österreich angeschaut habe, dann habe ich mir gedacht, keine Ahnung, wie oft haben wir das trainiert, den tiefen Block? Ich weiß es nicht, vielleicht eh oft, ja, aber es hat nicht so gewirkt. Das heißt, wir waren auch in diesem Aspekt dann nicht gut. Und das hat mich von der Leistung dann schon enttäuscht, obwohl es dann so gesehen wurde vom Teamchef, so dass er quasi gesagt hat, ich wüsste nicht, was wir besser machen hätten können. Und das hat mich verwundert. Und da habe ich den Sabitzer einfach sehr, sehr positiv empfunden. Er hat gesagt, das hat sich nicht gut angefühlt.
Nach dem 3:3 gegen Algerien.
Ja, also 109 Pässe bei dem Tor. Gegen Argentinien waren es 54 Pässe. Die Österreich gegen Argentinien ist eine super Weltklasse-Mannschaft, natürlich. Ja, 34 Pässe, 40 Pässe zugelassen. Also wenn wir das damals beim LASK wir wären am nächsten Tag beim Rapport gewesen, wenn wir als Pressing-Team so das Spiel aus der Hand geben. Ja? Und das hat mich einfach dann sehr überrascht und auch, wie es analysiert worden ist. Ich hoffe, dass man auf einer anderen Ebene dann schon gute Rückschlüsse zieht.
Ich möchte noch einhaken bezüglich mentales Problem vielleicht oder mentale Rolle. Das ist immer ein Zusammenspiel mit Fitness und Mentalität. Kopf und Körper ist immer ein Zusammenspiel. Und ich bin der Meinung, dass nach dem Jordanien-Spiel haben sie selber nicht mehr daran geglaubt, dass sie gegen Argentinien was reißen können. Als Spieler baust du irgendwo ein Gefühl auf, wie fühlt sich's am Platz an, wie hat sich's gegen Jordanien angefühlt. Und der Rangnick hat nachher im Interview gesagt, sie haben sie gut erwartet, aber nicht so gut. Und das heißt ja schon, dass sie selber eigentlich nicht gewusst haben oder keinen Zugriff auf die Partie gefunden haben. Ja. Und ich glaube, dass sie gegen Argentinien und auch gegen Spanien ganz einfach nicht dran geglaubt haben, dass da irgendwas möglich ist. Ja. Und am Ende die ganzen Interviews, also ich bin vom Sabitzer auch komplett abgeholt worden beim Interview, der Gregal holt mich auch immer brutal ab. Und dann höre ich mir aber andere Interviews an, das ist ein bisschen wischiwaschi alles. Ja. Na, das möchte ich nicht sagen, aber die zwei Spieler, Sabitzer und Gregoritsch, die holen mich als Fußballkonsument, als Fan, als Ex-Mitspieler ab.
Aufgrund der Ehrlichkeit.
Aufgrund der Ehrlichkeit und so, wie man es auch selber wahrnimmt vor dem Bildschirm. Ja. Und bei anderen Führungsspielern und auch Trainern war das ein bisschen wischiwaschi. Ja. Wenn ihr euch erinnern könnt, der Rangnick nach dem Frankreich-Spiel, ganz am Anfang seiner Ära.
Ich glaube, das ist 1-1.
Das 1-1 ja. In Wien. Einmal kurz vor Schluss. Gegen einen Mbappé das Ausgleichstor bekommen. Der Benz hat gut gehalten, aber eigentlich war es Sieg möglich. Ja? Trotzdem als Österreich gegen Frankreich 1-1, mörderisch, oder? Und das Interview vom Rangnick, da bin ich dann fast von der Couch gefallen, weil es mich so beeindruckt hat, wo er gesagt hat, eigentlich scheiße, wir hätten gewinnen müssen. So, und das hört man halt als österreichischer Teamchef eher selten. Andere hätten sich feiern lassen fürs 1-1. Er hat gesagt, eigentlich, wir müssen dahin kommen, dass wir solche Partien dann gegen einen Großen auch auf unsere Seite bringen. Und ich finde jetzt da, wenn man sich das Interview von damals anhört und die aktuellen Interviews, dass jetzt alles ein bisschen sich verändert hat, vom Mindset her. Und ich glaube, dass wir da wieder hinkommen müssen.
Gerald, sehr interessanter Aspekt, haben auch viele Fußballfans gemeint. Ja, zu Beginn war Ralf Rangnick noch immer sehr fordernd, in den Interviews vor allem nach Spielende. Wie beurteilen Sie da seine Rolle? Wie ist Ihnen das aufgefallen? Sehen Sie das eher negativ oder sagen Sie, gut, das war eine Weltmeisterschaft? Man merkt dann ja auch, was möglich ist gegen Argentinien, gegen Spanien.
Ja, der Hunger fehlt ein bisschen. Ja. Das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man einen Hunger nach Erfolg hat. Und es ist natürlich die eine Geschichte wichtig, dass du einen Kern in der Mannschaft hast, der stabil ist, der immer bleibt. Wenn aber der Kern, sage ich mal, vielleicht zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft einfach vielleicht nicht in Form ist, ist immer die Frage, ändert die das? Breche ich eine Struktur? Gehe ich das Risiko ein vielleicht, ja, wenn es im Nachhinein nicht klappt? Rangnick hat aber, glaube ich, schon einfach auch dieses Standing überall auf der Welt, dass er das machen kann. Ein junger Teamchef wie Nagelsmann zum Beispiel, der muss aufpassen, der holt dann einen Neuer zurück, ja, weil sie ihm halt die Medien einreden oder wer auch immer. Also ich denke schon, dass wir da auch nicht mutig waren. Wir haben mit Spielern gespielt, die einfach jetzt zum Zeitpunkt der WM einfach nicht auf Top-Niveau agieren haben können. Das war bekannt, weil sie einfach lang verletzt waren, weil sie auch vielleicht schon im Alter sind, wo sie nicht jeden vierten Tag, nur dazu bei den Temperaturen gegen solche Top-Gegner einfach Leistung bringen können. Wir haben trotzdem festgehalten. Und Spieler, die vielleicht an die Leistungsgrenze gehen hätten können, die man mitgenommen hat, ja, die man dann auch noch versucht hat, wie den Chukwueze oder an Wanner, ja, ich denke, das sind schon zwei Spieler, die auch körperlich mithalten können, die haben eigentlich kaum eine Rolle gespielt, vor allem der Chukwueze hat für mich null Rolle gespielt. Ja. Ich denke auch Kalajdzic, jetzt reden alle von seinem Tor. Ihm war da die erste Halbzeit gespielt gegen Jordanien. Da hat die Mannschaft einfach nicht gut gespielt. Er ist dann ein bisschen Opfer geworden, ist rausgefallen aus der Mannschaft und im zweiten Spiel ist in der 94. Minute eingewechselt worden. Hätte er das Tor nicht erzielt, gegen Algerien jetzt, ja, also im dritten Spiel. In den zweiten hat er gar nicht gespielt, im dritten hat er eine Minute gespielt. Das heißt, im Wald hat er eine Halbzeit gespielt. Ja. Und jetzt reden alle von Kalajdzic, ja. Also der ist auch eigentlich ein Spieler, der top in Form war, natürlich in der österreichischen Bundesliga, aber trotzdem war top in Form. Kalajdzic hat ein Profil, das haben wir so nicht. in der Mannschaft und hat dann, wann er gespielt hat, teilweise auch auf einer Position meiner Meinung nach gespielt, wo nicht seine größten Stärken zum Tragen kommen. Und das waren für mich schon auch Dinge, wo man gedacht hat, okay, wird nicht angesprochen. Ja. Und wie der Andi sagt, also ich glaube schon, natürlich kann man Kritik nach außen schaut immer anders aus wie nach innen, das ist klar, das ist überall so. Aber so dieser kritische Umgang mit den Leistungen, sowohl von den Medien, ja, als auch von den Spielern und auch vom Trainer, hätte man auch kritischer gewünscht. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es nur aus der Ferne beurteilen, sage ich mal, was nicht wirklich was intern passiert. Aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt vom Fernseher, boah, das ist eine geile Mannschaft, so wie bei der EM24, wo man, das war wie damals der Hermann Mayer bei der Abfahrt gefahren ist, da hat man sich richtig frei drauf auf das Spiel. Und jetzt hast du halt das Spiel geschaut und hast eigentlich gewusst, naja, wahrscheinlich werden wir es nicht gewinnen. Und so ist auch, finde ich, das Gefühl gewesen. Ja. Trotzdem war es wichtig für Österreich, dass wir dabei waren. Aber wir haben 48 Mannschaften dabei gehabt und nicht mehr 32. Wir waren nicht im Achtelfinale, wir waren im 16. Finale, hat es auch vorher noch nie gegeben. Also ich denke, man muss alles relativieren, ohne zu negativ zu werden. Das ist auch ganz klar. Ja.
Bemerkenswert, was jetzt noch an dieser Stelle gar nicht erwähnt wurde. Ich finde das aber positiv, der Ausfall von Christoph Baumgartner. Ich finde es deswegen positiv, weil es hilft ja dann nicht weiter. Und er selber hat ja dann irgendwann auch gesagt, jetzt ist mit dem Mitleid genug. Jetzt müssen wir uns dann auch wieder sozusagen darauf fokussieren. Bei anderen Nationalmannschaften fallen ja auch der ein oder andere Spieler verletzungsbedingt aus. Es ist ein Faktum, er konnte dahingehend auch nicht ersetzt werden.
Und sie haben auch nicht gewusst, wie sie es ersetzen sollen und mit wem.
Aber ist das etwas, was sich Ralf Rangnick dann, das ist jetzt wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau, das ist uns allen bewusst, aber das ist ja auch unsere Aufgabe hier. Warum war das nicht möglich? Ist das etwas, wo er sich schon Kritik gefallen lassen muss? Aber wie bereitet man eine Mannschaft auf solch einen Ausfall vor? Das macht die Argentinien mit Lionel Messi oder Spanien mit Lamine Yamal auch nicht.
Ja, es ist schon ein wichtiger Spieler und das wissen wir auch im Anlaufen und so und ein super Gefühl auch für Räume hat zwischen den Linien und mit tiefen Läufen. Also schon ein Spielerprofil, was uns letztendlich gefehlt hat. Aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt behaupten, mit ihm wäre es besser gelaufen, wissen wir es auch nicht, weil wenn er gespielt hätte, wissen wir auch nicht, ob es dann so gewesen wäre, wie wir uns das einfach gewünscht haben. Und so müssen wir halt analysieren, so wie es war.
Ja, genau so ist es. Und 48 Mannschaften waren erstmals bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei. Jetzt wird sogar schon darüber nachgedacht, das noch einmal zu erhöhen. Infantino hat anscheinend noch immer nicht genug. Liege ich richtig, wenn ich jetzt sage, so haben wir schon gesprochen, Kap Verde haben wir zum Beispiel gehört oder Kongo, Demokratische Republik Kongo, positive Überraschungen. Was können wir Österreicher zum Beispiel von Norwegen und der Schweiz lernen?
Ja, von Norwegen, da war ich ja vor einem Dreivierteljahr mit dieser belgischen Firma Double Pass und wir haben dort mit Sportdirektoren gearbeitet und da hat man schon das Gefühl, dass, ich komme wieder zurück zum Thema Spielerentwicklung, dass das für die dort ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist und vor allem auch für die Liga dort, also für die norwegische Liga, aber auch für den norwegischen Fußballverband, für beide. Und die investieren einfach sehr, sehr viel in diese Aspekte aktuell und das ist aktuell dort die Kernkompetenz und ja, ich glaube, dass das einfach ein wichtiger Schritt ist, weil der Gerald hat vorhin angesprochen, also ein Trainer in der Bundesliga, der am nächsten Wochenende sein Spiel gewinnen muss, der wird einen jungen Spieler nicht fördern, der irgendwann einmal gut ist, der einmal Potenzial hat. Das heißt, der Trainer stellt einfach danach auf, wie kann ich das Spiel am nächsten Wochenende gewinnen und der stellt nicht nach einem Potenzial auf. Also die Trainer haben einfach so viel Druck teilweise, dass dann eine Spielentwicklung nur sehr, sehr schwer möglich ist oder dass man Spielern auch Einsatzzeiten gibt, oft aus einem Leidensdruck heraus, weil vielleicht Vereine kein Geld haben, aber aus diesen anderen Aspekten einfach sehr, sehr wenig. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man da ein bisschen größer denkt. Also weniger im Mannschaftsdenken, sondern wirklich, wie wollen wir in unserem Verein, wie wollen wir in unserem Verband, in unserem Land Spieler entwickeln, wie soll der Spieler der Nationalspieler 2036 aussehen. Und ich glaube, darum geht's. Und noch einmal zum Trainer. Jetzt ist es ja so, dass oft dann, wir haben im Auto gesprochen, wenn wir hergefahren sind, dass Trainer oft gesagt wird, die haben 2-3 Jahre Vertrag jetzt bis 2027, 2028. Die wissen aber nicht, dass die meisten Trainer oder die meisten Vereine heutzutage Klauseln in die Verträge hineinclashen, dass der nach 3 Monaten, 4 Monaten dann weg ist. Ja, also gekündigt werden kann, wenn vielleicht die Tabellenposition nicht stimmt oder so. Also die Vereine haben riesige Ausstiegsszenarien und wenn da nicht irgendwie ein Korrektiv in einem Verein ist, wird es in den Vereinen keine mittel- und langfristige Entwicklung geben, weil die Trainer immer wechseln.
Mhm. Viel zu schnelllebig der Fußball. Sie haben in der Schweiz gearbeitet, bei Grasshoppers, jetzt mit Blick auf die Nationalmannschaft. Was machen die Schweizer alles richtig dahingehend?
Ja, es war ein bisschen komisch, weil in der Schweiz wird auch gejammert. Es wird da viel über die Ausbildung nachgedacht. Da war es eher umgekehrt. In der Schweiz ist Positionsspiel, Ballbesitz absoluter Schwerpunkt in der Ausbildung. Und man hat dann immer kritisiert, sage ich mal, in der Liga, dass eben viel zu wenig Pressing gespielt wird, dass man da einfach ja sehr viel Luft nach oben hat. Da ist eher der umgekehrte Weg, dass man schaut, dass der Fußball dort einfach ein bisschen dynamischer wird, schneller wird, auch kognitiv ein bisschen mehr fordert. Und sie haben trotzdem, denke ich, einfach auch eine Mannschaft, die Top-Spieler hat, die eine gute Struktur hat. Sie haben junge Spieler, die absolute Fähigkeiten haben, schnelle Spieler. Sie haben aber Spieler, die sehr routiniert sind, die schon sehr viel erlebt haben, die von absoluten Top-Teams kommen. Und das passt momentan. Aber trotzdem wird es auch dort, wird sich die Frage gestellt, wie geht es jetzt in den nächsten 4 bis 6 Jahren weiter? Das stört sich die Schweiz. Und ich denke, dass ja der Schweizer ist einfach sehr gewissenhaft und denkt schon nach und ist auch sehr selbstreflektiert und glaube schon, dass die ja wieder einen Weg finden, um oben dabei zu bleiben. Ich denke, dass sie jetzt aus erstmaligster sehr langer Zeit wieder in einem Viertelfinale gestanden sind. Fußball hat mir jetzt aber trotzdem nicht so vom Hocker gehauen, muss ich auch sagen, wenn ich zugeschaut habe. Ja, ich glaube auch, dass man im Erfolg kritisch bleiben muss, nicht nur im Misserfolg, dass man auch dann auch oben bleibt. Und die Aufgabe wird es wahrscheinlich in der Schweiz geben.
Schweiz ja ausgeschieden nach Verlängerung gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Da gibt es ja auch hitzige Diskussionen. Die Argentinier werden bevorzugt, die Kleineren benachteiligt. Messi zum Beispiel, der hätte gegen Algerien im ersten Spiel rot sehen müssen. Dann gab es ja diese gelb-rote Karte gegen die Schweiz für Embolo nach VAR-Eingriff und so weiter und so fort. Die Ägypter haben gesagt, nach 2:0 Vorsprung, der Trainer hat sogar in einem emotionalen Statement gemeint, so, wir wurden hier fast betrogen. Wie sehen Sie die ganze Diskussion? Wird Argentinien dahingehend so bevorteilt oder?
Ja, glaube ich nicht. Eins muss man schon festhalten, die Rote für Messi im ersten Spiel gegen Algerien hätte es schon geben müssen. Ganz klar. Also ich glaube schon.
Gegen Österreich gefehlt.
Hätte er gegen Österreich gefehlt. Balogun von USA ist wegen einem ähnlichen Vergehen ausgeschlossen worden. Sie haben auch hinten auf die Achilles geschlingt.
Wurde zurückgenommen.
Vielleicht wäre es beim Messi auch wieder zurückgenommen worden. Ich sag so, es gibt keinen Argentinien-Bonus, keinen Messi-Bonus. Was kann Argentinien dafür, dass der Embolo so eine dämliche Schwalbe macht? Es gab auch diese Regeländerung direkt vor der WM, dass dann auch der VAR eingreifen kann, wenn es eine klare Spielerverwechslung gibt. In dem Fall nicht nur für die eigene Mannschaft, auch wenn beim Gegner eine falsche gelbe Karte gegeben wurde. Das war dann das Pech in dem Fall, dass der Schiedsrichter während des Spiels halt gleich dem Argentinier die gelbe Karte gegeben hat. Ne? Hätte er das nicht gemacht, wäre da ein Polo nicht ausgeschlossen worden. Aber aus meiner Sicht gibt es keinen Argentinier oder Messi-Bonus. Also das war ganz klar geregelt.
Gibt es einen Bonus, Dominik, an größere Nationalmannschaften bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft? Und Balogun haben wir auch schon gehört. Gab es einen Anruf von Trump bei Infantino. Wie sehr wurde dadurch der Fußball beschädigt?
Ja, er wurde schon beschädigt. Grundsätzlich glaube ich auch nicht, dass es da irgendwelche, also ich bin nicht Anhänger von solchen Verschwörungstheorien grundsätzlich, aber ich glaube, es kommt immer so auf die Argumentation an und wenn man einfach das Warum erklärt, ja, und wenn die Disziplinarkommission der FIFA den Ausschluss des amerikanischen Spielers erklärt, warum das wieder zurückgenommen wurde. Ich glaube, dann ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich glaube, es kommt immer auf das Warum und auf die Argumentation an. Und würde das in vergleichbaren Fällen oder gibt es einfach Präzedenzfälle, wo das auch so passiert ist, ich glaube, dann versteht es auch die Öffentlichkeit und dann würde es nicht so einen Schaden auf den Fußball werfen. Ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass das so passiert und dass man einfach hier so, weiß nicht, wenig professionell vorgeht, dass die Leute das einfach verstehen können.
Gerald, wie sehen Sie diese ganzen Diskussionen um die genannten Themenfelder herum?
Ja, ich meine, gut, es sind Menschen am Werk und wenn eine Messe einen Foul macht, dann ist es klar, dass man so einen Spieler einfach auch nicht gern ausschließt, weil erstens mal traut man ihm nicht zu, dass er es absichtlich macht, obwohl es im Regelbuch egal ist, ob Absicht oder unabsichtlich. Aber ich sage mal, wenn ich schieße, ich würde den Messi auch nicht ausschließen, weil einfach man weiß, er will das Foul nicht. Er ist der beste Spieler, den es seit was wie vielen Jahren gegeben hat. Und so ein Fußballer, den schließt man einfach nicht aus, sage ich mal. Das ist menschlich. Ja. Und das ist ja eh gut, dass der Mensch auch noch da bleibt ein bisschen, weil wir haben ja nicht mehr Kameras und es wird eh wieder ein bisschen mehr von Menschen entschieden werden, finde ich, der Fußball. Das habe ich gut gefunden, die Jammerei ist da auch vor dem Gegentor Österreich, dass das ein Foul ist und was, da kann man so viel anschauen. Meistens werden immer nur die Situationen besprochen, wo dann ein Tor die Folge ist. Geht viel, glaube ich, um Kommunikation, welche Regeln sind jetzt da, den Schiedsrichter wichtig. Der Tormann ist jetzt auch wieder eine ganz andere Rolle. Der wird ständig geblockt seit Jahren. Er kann nicht einmal auf die Flanke rausgehen, der Tormann. Das wird nie gepfiffen. Jetzt ist der Schwerpunkt bei der WM. Jetzt wird es wieder gepfiffen. Aber die Kommunikation, finde ich, hat ein bisschen gefehlt, dass das so klar ist. Und deswegen, glaube ich, ja, die Schiedsrichter sind nicht gut. Das muss man schon ganz klar sagen, weil auch nicht die Besten wahrscheinlich pfeifen. Aber das war immer so bei der WM und deswegen, glaube ich, sollte man weniger über das jammern und sollte man eher das Positive rausstreichen. Und es hat bei der WM viele schon sehr, sehr viele Dinge gegeben, die sehr, sehr positiv waren. Alle Stadien sind voll, es ist eine Top-Stimmung, wir haben super Außenseiter gesehen, wir haben neue Mannschaften kennengelernt und wir haben jetzt, glaube ich, auch vier Mannschaften im Halbfinale, wo wir uns richtig drauf freuen. Wir haben Spanien, Frankreich, Topspiel. Wir haben England endlich wieder mal so, wie man es sich wünscht. Ja. Und Argentinien, wir haben einen Messi, der zum letzten Mal bei der WM dabei ist. Also ich glaube schon, dass wir uns besinnen sollen, dass wir sehr, sehr viel Positives gesehen haben und weniger vom Negativen sprechen.
Finde ich super zusammengefasst. Und da haben wir noch gar nicht über Hydration Break gesprochen, über einige verschossene Elfmeter, zwei waren es von Messi. Allein Mbappé, der hatte viel Zeit zum Nachdenken. Dafür gab es viele Weitschusstore. Jetzt haben Sie schon gesagt, zwei Halbfinalpartien stehen an. Und gegen Ende des Podcasts, Zeit verfliegt wieder, aber das spricht ja für eine großartige Gesprächsrunde hier. Was sind so Ihre Tipps, Andi? Wer schafft es ins Finale und wer setzt sich dann am Ende durch? Die Frage muss natürlich kommen.
Ja, Favorit bleibt für mich Frankreich. Ich glaube, sie haben die beste Form, die besten Offensivspieler. Ich weiß nicht, Argentinien überzeugt mich nach wie vor nicht, aber sie haben halt den einen Großartigen da vorne, der alles reißen kann.
Ich würde Lautaro Martinez, oder wie meinst du?
Ja, genau, Alvarez. England würde ich sehr gönnen. Die, glaube ich, lächzen schon Jahrzehnte nach diesem großen Titel. Am Ende macht es der Sieger aus Frankreich, Spanien, glaube ich, ja. Und bezüglich Schiedsrichter möchte ich nur eins sagen. Ja. Mir taugt es extrem, dass sie viel laufen lassen. Also, auch wenn vielleicht nicht die Besten dabei sind, aber ich hoffe, dass in Österreich das auch umgesetzt wird, dass sie einfach auch gewisse Zweikämpfe nicht immer abpfeifen. Es wird in Österreich so viel zerpfiffen und da geht so viel Spielzeit drauf für keine Fouls, nur für leichte Berührungen. Und wenn die österreichischen Schiedsrichter sich die WM gewissenhaft anschauen, dann sehen sie, dass da einfach viel laufen lassen wird. Ja. Und das ist mir Herzensangelegenheit, so wird ein viel schönerer Spielfluss auch zustande kommen in der österreichischen Bundesliga.
Dominik, an Sie die Frage, wer wird Weltmeister?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, England eher nicht, aus meiner Sicht. Argentinien glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das ist einer der beiden, Frankreich oder Spanien.
Aber Sie müssen sich jetzt festlegen.
Dann Spanien.
Tatsächlich, Spanien. Gerald, gehen Sie d'accord? Sind Sie einverstanden mit dem Tipp? Aber Sie haben ja schon gesagt, die Franzosen haben keine Schwächen.
Dann ja, für mich ist Frankreich, England das Finale und Frankreich setzt sie durch.
Na bitte, eine klare Ansage. Und ich glaube, von der Zeit her sind wir jetzt perfekt dann bei der vorgenommenen Stunde anbelangt. Das war eine hochinteressante Gesprächsrunde, viele Diskussionen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein an Sie, Dominik Thalhammer.
Danke auch.
An Gerald Scheiblehner.
Dankeschön.
Und Andi Luxe.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und natürlich auch an Sie. Vielen Dank, werte Fußballfans, fürs Dabeisein. Noch der Tipp, beziehungsweise schon die Vorschau, der Podcast, der spezielle WM-Edition findet noch vor dem Finale und nach dem Endspiel statt. Also die Ausgaben sollten Sie auch auf keinen Fall verpassen. Da bedanke ich mich, wie gesagt, bei Ihnen auch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial mit der WM-Edition.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.